Mit Stefanie Rode herzlich willkommen zum Journal vor Mitternacht.
Es ist ein Tag, der sicherlich nicht schlecht für das Klima und für den Klimaschutz ist.
Kein schlechter Tag fürs Klima, das klingt eher so semi-überschwänglich, wie die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer über das Klimapaket spricht, das die Regierung ja in dieser Nacht geschnürt hat. Viele Milliarden will sie für den Klimaschutz ausgeben. Umweltverbände und Opposition können den Plänen an diesem Tag nicht wirklich viel Gutes abgewinnen. Ich frage gleich den linken Umweltpolitiker Hubertus Stebel, wie sozialverträglich diese Pläne aus seiner Sicht sind. Gut war der Tag allerdings für all diejenigen, die die Fridays for Future-Bewegung unterstützen. In Deutschland sind nämlich nach Angaben der Organisatoren 1,4 Millionen Menschen auf die Straßen gegangen. Weltweit waren es mehrere Millionen. Kaum zu glauben, staunt da die Klimaaktivistin Greta Thunberg, die gerade in New York bei einer Demo spricht. Und was sie vom Klimagipfel der Vereinten Nationen in der kommenden Woche fordert, dazu dann gleich mehr. Wie die Zeitungen von morgen das Klimapaket, aber auch die weltweiten Proteste kommentieren, das können Sie erfahren in unserer Presseschau um kurz vor Mitternacht. Deutschland wird seine Klimaziele nicht erreichen, zumindest 2020 nicht. Und darauf ist man nicht stolz. Das hat die Bundeskanzlerin heute zugegeben. Dafür soll es aber 2030 klappen. Union und SPD wollen 54 Milliarden Euro in den Klimaschutz investieren. Und die Regierung will dabei unter anderem den CO2-Ausstoß bepreisen. Dafür sollen die Bürger aber an anderer Stelle entlastet werden. Was die GroKo im Einzelnen in ihrer Marathonsitzung beschlossen hat, fasst Nadine Lindner zusammen.
Die Zahl des Tages lautet 10 Euro, denn so teuer soll eine Tonne CO2 ab dem Jahr 2021 werden. Der Tonnenpreis soll dann auf 35 Euro im Jahr 2025 ansteigen. Es ist das Rückgrat der künftigen Klimapolitik, Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Und warum setzen wir auf dieses Signal des Preises? Weil wir glauben, dass Innovation so gefördert wird. Und das Preissignal wird Schritt für Schritt über das nächste Jahrzehnt, wir gehen hier bis zum Jahr 2026 und werden dann im Jahr 2025 überprüfen, wie wir weiterverfahren.
Damit fängt die Koalition beim CO2-Preis erstmal klein an. Zu klein finden die Kritiker, denn der Liter Benzin oder Diesel würde nach diesen Plänen am Anfang nur 3 Cent mehr kosten. Später sind es 10 Cent mehr. Zu wenig für Lenkungswirkungen. Die Kanzlerin räumt ein, dass die Union einen Paradigmenwechsel habe durchlaufen müssen. Die SPD hätte sich nach Worten von Bundesumweltministerin Svenja Schulze einen höheren CO2-Preis gewünscht. Aber sie sei froh, dass nun die gesamte Regierung dahinter stehe, so Schulze in Berlin. Das Ziel hinter allem, das Klimaziel des Jahres 2030 soll sicher erreicht werden. Das heißt 55% weniger CO2-Ausstoß als im Jahr 1990. Es ist ein Kraftakt. Für Förderprogramme, Steuererleichterungen und den Bau von Infrastruktur werden in den kommenden 4 Jahren 54 Milliarden Euro investiert. Und das ohne neue Schulden zu machen. Die schwarze Null steht, die Gegenfinanzierung steht, das bekräftigen Merkel und SPD-Finanzminister Olaf Scholz.
Dabei haben wir geachtet auf das, was wir bisher schon als Möglichkeiten haben aus dem europäischen Emissionshandelssystem, der in den Klimafonds der Bundesregierung einfließt. Aber wir werden neue zusätzliche Möglichkeiten entwickeln. Da geht es zum Beispiel um eine Ticketsteuer auf Flugreisen, die wir weiter ausbauen. Da geht es zum Beispiel um eine Reform der Kfz-Steuer, die dazu beiträgt, dass ein hoher CO2-Verbrauch sich auch in einer höheren Kfz-Steuer niederschlägt.
Scholz hofft zudem auf zukunftsträchtige Arbeitsplätze. Den Beschlüssen voraus ging eine Mammutsitzung. 19 Stunden lang wurde seit gestern Abend im Koalitionsausschuss hinter verschlossenen Türen im Kanzleramt verhandelt.
Schlaf wird überbewertet.
So der trockene Kommentar der kommissarischen SPD-Chefin Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Es ist ein Dreiklang aus Anreizen, Bepreisung und Verboten. Die Beschlüsse werden das Leben von vielen in Zukunft verändern. Neue Ölheizungen dürfen ab dem Jahr 2026 nicht mehr eingebaut werden. Vorher gibt der Staat 40% Austauschprämie dazu. Der Preis für Bahntickets im Fernverkehr sinkt, dank einer Mehrwertsteuersenkung auf 7%. Im Gegenzug wird Fliegen teurer, die Luftverkehrsabgabe steigt. Für sauberen Verkehr soll es bis 2030 eine Million öffentliche Ladesäulen geben. Die Kfz-Steuer wird stärker am CO2-Ausstoß ausgerichtet, Sprit wird teurer, gleichzeitig steigt aber auch zur Entlastung die Pendlerpauschale. Wichtig ist auch der scharfe Kontrollmechanismus. Für Verkehr, Industrie, Landwirtschaft, Gebäude und weitere Sektoren werden auf Basis der bereits im Klimaschutzplan 2050 vereinbarten Ziele jährliche CO2-Budgets in einem Klimaschutzgesetz verankert. Dieser Punkt war der SPD besonders wichtig. Noch einmal Malu Dreyer.
Nämlich, dass mit dem Klimaschutzgesetz, das Svenja Schulze vorgelegt hat, ein neuer Regelmechanismus eingeführt wird, das Monitoring. was regelmäßig, jährlich nämlich, in jedem Sektor überprüft, konnten die Ziele, die wir uns vorgenommen haben, wirklich erreicht werden? Und wenn nicht, und zwar von einer externen Expertenkommission, und wenn nicht, was kann man eigentlich tun?
Zentraler Baustein ist zudem der Ausbau der erneuerbaren Energien, die sauberen Strom für Elektroautos und Heizungen liefern sollen. Das Ziel 65% Ökostrom bis zum Jahr 2030, ein deutlicher Zuwachs zu heute. Bei der Windkraft kommt die Koalition nun Gegnern bei den Entfernungsregeln entgegen, der Deckel bei der Solarenergie soll aber fallen. An den Finanzmärkten wurde die Klimaeinigung heute positiv aufgenommen. Im Aktienhandel lagen laut Reuters Autobauer, der Energiekonzern RWE und Lufthansa am Nachmittag im Plus.
Nadine Lindner berichtete. Wird das Klimapaket seinem Anspruch gerecht oder nicht? Verbraucherschützer und Umweltverbände sagen einhellig nein. Und auch die Opposition ist enttäuscht von den Klimaschutzplänen. Warum, sagt Regina Steffens.
Lasch und unverbindlich nannte Grünen-Chefin Annalena Baerbock das Klimaschutzpaket von Union und SPD. Es sei nicht grundlegend falsch, was im Papier stünde. Nur eine CO2-Bepreisung im Verkehr und in Gebäuden reiche nicht. Vor allem die Energiewende komme viel zu kurz. Fraktionsvorsitzender Anton Hofreiter sprach vom Versagen der Großen Koalition. Er bemängelt, dass das Papier keine Maßnahmen für eine klimafreundliche Landwirtschaft enthalte, Massentierhaltung sogar weiter fördere. Angesichts der akuten Klimaerwärmung, so Hofreiter, habe die Große Koalition nicht den Arzt geholt, noch nicht mal den Heilpraktiker. FDP-Chef Christian Lindner warf der Koalitionsspitze vor, einen Neustart in der Klimapolitik versäumt zu haben.
Es gibt keinen klaren Ordnungsrahmen, es gibt keine Anreize für mehr Erfindungsreichtum. Es gibt nur ein Sammelsurium von Einzelmaßnahmen.
Dass die Preise für Benzin und Diesel in den nächsten Jahren steigen sollen, hält Lindner für falsch. Quoten und Subventionen seien ineffizient. Lindner bezeichnete den Vorschlag der Koalition als unkreativ. Alice Weidel von der AfD nannte die Klimapolitik von Hysterie getrieben. Das Paket treffe die Landwirtschaft besonders hart, so der agrarpolitische Sprecher der Fraktion. Es sei kein Wurf, aber eine wichtige Weichenstellung, meint der Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie, Dieter Kempf, zum Klimapapier. Jetzt komme es darauf an, die genannten Ziele rasch und konkret umzusetzen.
Für die Bereiche Verkehr und Gebäude wird also ein CO2-Preis eingeführt. Das heißt, tanken und heizen soll teurer werden. Im Gegenzug sollen Bürger aber auch entlastet werden, zum Beispiel durch einen geringeren Strompreis. Angela Merkel hat das Klimapaket gepriesen als Balanceakt zwischen Klimaschutz und sozialer Verträglichkeit. Und genau darüber will ich jetzt sprechen mit Hubertus Stebel, Umweltpolitiker der Linken im Bundestag. Hallo.
Hallo, Frau Rode, ich grüße Sie.
Stimmt die Balance beim Klimapaket?
Überhaupt nicht. Also nach meiner Auffassung ist das Eckpunktepapier der Bundesregierung eher ein klimapolitischer Flickenteppich, bei dem keine übergeordnete Vision erkennbar ist. Und ich glaube halt, heute ist deutlich geworden, 500.000 Menschen sind heute für Klimagerechtigkeit und einen Systemwandel auf die Straße gegangen, dass da mehr möglich ist und mehr nötig ist. Die Bundesregierung hat aber diesen Rückenwind für einen grundsätzlichen Wandel nicht genutzt.
Was hätte sie tun sollen?
Nach meiner Meinung nach hätte sie sich viel ehrgeizigere Ziele setzen müssen, was die Klimapolitik angeht. Denn es ist jetzt schon vorprogrammiert, dass die Bundesregierung scheitern wird mit den Zielen. Denn rechnerisch allein schon werden mit den vorgestellten Plänen nur circa 2/3 der absehbaren Klimaschutzlücke bis 2030 geschlossen. Und statt 55% CO2-Minderung gegenüber 1990 können auf diese Weise maximal 48% erreicht werden. Darüber hinaus setzt die Bundesregierung vor allen Dingen auf marktliberale Anreizsysteme statt auf ordnungspolitische Lösungen. Wenn ich das an einem Beispiel deutlich machen darf, dieses Anreizsystem zum Beispiel jetzt mit dem CO2-Preis ist meines Erachtens vollkommen ungenügend, denn ein Einstiegspreis von 10 Euro pro Tonne CO2 wird keinerlei Lenkungswirkung erzielen, wie unter anderem auch die Deutsche Umwelthilfe festgestellt hat. Und darüber hinaus ist auch deutlich, dass zum Beispiel konsequente ordnungsrechtliche Maßnahmen, von denen insbesondere die SPD und insbesondere Finanzminister Scholz ja vor einigen Tagen noch gesprochen hatte, dass die auch komplett nicht ganz fehlen, aber zumindest viel zu wenig vorhanden sind. Das würden zum Beispiel nach unserer Meinung gehören, jetzt sehr, sehr schnell die 20 schmutzigsten Kohlekraftwerke bis Ende nächsten Jahres abzuschalten, den Verbrennungsmotor so bald wie möglich zu verbieten und ein Tempolimit auf Autobahnen gegen die Autolobby durchzusetzen.
Ja, lassen Sie uns ganz kurz bei der CO2-Bepreisung bleiben. Angela Merkel hat ja heute selber eingeräumt, dass dieser Einstiegspreis von 10 Euro sehr niedrig sei. Aber weil man eben soziale Härten vermeiden will, was stört Sie denn als Linker daran?
Ich denke, dass es sowieso so oder so diejenigen, die kleineren und mittleren Einkommen überwiegend belastet werden und die wahren Verursacher des Klimawandels quasi geschont werden bei dem ganzen Konzept.
Andererseits die kleinen und mittleren Einkommen, die werden ja auch entlastet.
Was die jetzt mit dem CO2-Preis meinen, das ist mir schon wohl klar. Wir wissen alle, dass frühestens ab 50 Euro pro Tonne CO2 überhaupt eine Lenkungswirkung einsetzt. Und wenn man tatsächlich klimapolitische Maßnahmen über einen CO2-Preis dann anstrebt, dann ist das so etwa der geringste Betrag, den man dann zumindest für den Bereich Elektrizität, wo das möglicherweise dann tatsächlich auch sinnvoll ist, dann einsetzen könnte. Wenn wir über verkehrspolitische Maßnahmen oder auch im Bereich von energetischer Gebäudesanierung diskutieren, dann wird dieser CO2-Preis so in dieser Höhe meines Erachtens extreme soziale Härten verursachen. Und dann denke ich mir halt, wenn man tatsächlich jetzt sehr eilig Maßnahmen ergreifen will, dass dieses Instrumentarium meines Erachtens zu kurz greift, sondern dass man tatsächlich viel konsequenter und viel schneller klimapolitische Ziele hätte erreichen können, wenn man konsequent auf ordnungspolitische Maßnahmen gesetzt hätte,
aber
die ich gerade ja auch schon angesprochen
genau,
habe.
Aber die Bundesregierung sagt ja genau, wir wollen kleinere und mittlere Einkommen entlasten, zum Beispiel indem wir den Strompreis senken. Das ist doch sozial.
Ich denke, das ist das eine Argument, was dann kommt. Auf der anderen Seite glaube ich halt, dass es in der Tat dazu führen wird, dass diejenigen, die viel mehr, und das sind ja die starken Schultern, die das quasi dann tragen müssten, dass die meines Erachtens viel zu wenig quasi zur Kasse gebeten werden, was dieses Ganze angeht. Und da müsste man, wenn man über eine soziale Energiewendepolitik redet, müsste man natürlich auch tatsächlich einerseits die Frage des Kampfes gegen Hartz IV und die niedrigen Lohnsektor auch gleichzeitig mit ins Auge nehmen. Ansonsten bleibt es meines Erachtens eine Mogelpackung und damit wird ein klimagerechter Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft quasi deswegen nicht möglich sein, weil die soziale Sicherheit vielen Menschen auch fehlen wird. Stattdessen werden aber nach meiner Auffassung die Hauptverursacher des Klimawandels weiterhin weitgehend geschont. Da rede ich zum Beispiel darüber, dass 90 Konzerne für weltweit 2/3 der CO2-Emissionen verantwortlich sind seit Beginn der Industrialisierung und dass die reichsten 10% der Weltbevölkerung nicht nur über 90% des weltweiten Vermögens verfügen, sondern auf sie entfallen auch die Hälfte der globalen Emissionen.
Da könnte man aber auch argumentieren, dass die Verbraucher auch Mitverursacher des Klimawandels sind. Und die sind ja, wenn man sich die Klimaproteste gerade heute anschaut, offenbar bereit, ihren Lebenswandel zu ändern für ein besseres Klima und tatsächlich auch was zu zahlen dafür.
Ja, das ist durchaus richtig. Das sehe ich genauso. Ich finde das ja auch sehr gut, wenn einzelne Menschen quasi ihr individuelles Konsumverhalten auch überdenken und auf der Basis dann möglicherweise dann auch anders konsumieren beziehungsweise bewusster auch mit Umweltfragen umgehen. Das ist unbestritten. Ich glaube allerdings tatsächlich auch, dass es vor allen Dingen darauf ankommt, einen konsequenten Umbau tatsächlich vorzunehmen, auch in Bereichen wie zum Beispiel Industrie oder auch was die Verkehrspolitik angeht, im Bereich zum Beispiel des Verbrennungsmotors, weil das nämlich die hauptsächlichen CO2-Emissionen verursacht.
Wie soll man all das denn finanzieren? Also das, was Sie fordern, zum Beispiel den ÖPNV ausbauen, die schmutzigsten Kohlekraftwerke 2020 abschalten, Verbrennungsmotor verbieten. Wie soll das alles auf einmal finanziert werden?
Das wird sicherlich nicht mit der von der Regierung so hochgehaltenen schwarzen Null gehen. Ich denke halt, dass wir tatsächlich konsequente Investitionsprogramme brauchen zum Aufbau einer klimafreundlichen Infrastruktur und wie gesagt eben auch entsprechende ordnungsrechtliche Vorgaben. Und meines Erachtens ist das Steuersystem auch unter die Lupe zu nehmen. Die Linke fordert ja schon seit Jahren quasi die Wiedererhebung der Vermögensteuer auf der einen Seite und wir fordern auf der anderen Seite auch eine deutliche Änderung bei den Unternehmenssteuern.
Das klingt ein bisschen nach, die Regierung muss alles auf einmal ändern.
Nein, das ist zweifelsohne nicht möglich, weil Versäumnisse der Vergangenheit können sicherlich nicht von dem einen auf den anderen Tag geändert werden. Der Meinung bin ich natürlich auch. Man muss sicherlich einen allmählichen Prozess einleiten. Man muss ihn aber konsequent beginnen und dann tatsächlich in einem über natürlich Jahre laufenden Prozess dann tatsächlich die Gesellschaft und die Wirtschaft entsprechend umbauen.
So Hubertus Stebel, Umweltpolitiker der Linken im Bundestag, und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die Regierung wollte heute ein Zeichen für die Zukunft setzen und hat ihre Klimapläne deshalb im Futurium in Berlin vorgestellt. Die Fridays for Future-Bewegung hat den Ort gewählt, von dem sie seit Monaten ein starkes Signal sendet, nämlich die Straße bzw. die Straßen. Heute sind nämlich in vielen deutschen Städten über 1 Million Menschen zu den Kundgebungen gekommen und haben dabei auch die Klimapläne kritisiert. Unsere Landeskorrespondenten haben Eindrücke gesammelt, wie die Proteste unter anderem in Berlin, Hamburg und Köln verlaufen sind.
Alarme gehen hoch, wenn ich jetzt wandern. Die Party geht los, wenn ich jetzt wandern.
Die Demonstranten ließen sich vom ernsten Anlass nicht den Spaß verderben. Am Brandenburger Tor herrschte Partystimmung. Dagegen mussten Autofahrer in Berlin Geduld haben. Die Demonstrationen führten zu Straßensperren auf den zentralen Verkehrsachsen der Stadt. Mit Sprechchören forderten Schülerinnen und Schüler pausenlos eine Wende in der Klimapolitik.
Kohlekonzerne!
Kohlekonzerne!
Baggern in der Ferne!
Baggern in der Ferne!
Sperren unsere Umwelt!
Sperren unsere Umwelt!
Nur für den Batzen Geld!
Nur für den Batzen Geld!
Während der Demonstration sickerte durch, was die Bundesregierung zum Klimaschutz beschlossen hatte. Auch, dass keine CO2-Steuer eingeführt wird und die Regierung Merkel den Zertifikatehandel bevorzugt. Die Reaktionen waren gemischt.
Also die CO2-Steuer hätte eingeführt werden müssen, die muss eingeführt werden. Ein Zertifikatehandel ist der falsche Weg, meiner Auffassung nach. Da muss die Politik unbedingt nachsteuern.
Da bin ich nicht fundiert genug informiert, um zu wissen, was da jetzt wirklich im Endeffekt das bessere Ergebnis ergeben würde.
Andere begrüßten das Klimaschutzpaket der Bundesregierung.
Das ist erstmal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Klingt plausibel, also klingt wie eine sinnvolle Aktion.
Der Tenor aber war dieser.
Jeder, der heute dabei war, dem war klar, dass es nur der erste Schritt sein kann. Und die Erwartungen seitens der Politik waren ohnehin eher reduziert. Die Bewegung muss weitergehen und es muss eine Veränderung kommen.
Am Brandenburger Tor warnten 3 Demonstranten auf ihre Weise vor dem Klimawandel. Sie standen auf schmelzenden Eisblöcken. Um den Hals lagen Schlingen, die an einem Galgen befestigt waren.
In Hamburg gingen viel mehr als die erwarteten 30.000 Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straße. Die Polizei schätzt, dass 70.000 Demonstrierende um die Alster und durch die Innenstadt zogen. Die Veranstalter gehen von 100.000 Menschen aus. Auch in Hannover kamen mit 30.000 Menschen rund 3-mal mehr als erwartet. Genauso viele demonstrierten in Bremen. In Schwerin und Rostock gingen jeweils über 1.000 Menschen auf die Straße. Prozentual gesehen waren auf der Nordseeinsel Spiekeroog die meisten Bewohner unterwegs. 400 Menschen, also über 50% der Inselbevölkerung, trafen sich zum Protest an der Nordseeküste. Nächste Woche sind in Hamburg und anderen Städten weitere Aktionen geplant, um den Druck auf die Politik weiter zu erhöhen.
Wie hier in Köln gingen in Nordrhein-Westfalen in Dutzenden Städten und Gemeinden die Menschen auf die Straße. Dabei waren die Demonstrationen in Köln und Münster mit 20.000 Menschen die größten. 15.000 protestierten in Bonn und Düsseldorf. In der Landeshauptstadt war auch der Oberbürgermeister mit dabei. Er hatte seine Mitarbeiter im Vorfeld ermuntert, es ihm gleich zu tun. Neben Düsseldorf hatten auch Dutzende andere Stadtverwaltungen und Unternehmen im Land ihren Mitarbeitern freigegeben, damit sie an den Protesten teilnehmen können. Etliche Schulen haben Ausflüge zu den Fridays for Future-Aktionen organisiert, wie die Michael-Ende-Grundschule in Köln.
Weil es der Erde nicht gut geht und im Meer liegt so viel Plastik.
Ich will, dass sich irgendwann mal die Umwelt verbessert.
Und irgendwann mal das aufhört.
Laut Polizei blieben die Veranstaltungen friedlich. Allerdings kam es in dem verkehrsreichsten Bundesland zum Teil zu langen Staus. Viele Innenstädte und wichtige Zubringer waren stundenlang gesperrt.
Weil ihr uns die Zukunft glaubt.
In München haben heute rund 25.000 Menschen für mehr Klimaschutz demonstriert. Nicht nur, aber vor allem Schüler wie Marvin, 16, aus Freising.
Ja, schon cool, dass so viele da sind. Unser Lehrer ist ziemlich entspannt, er ist auch Schulleiter. Der wird einfach sagen, ja, ist euer Problem, wenn ihr jetzt nicht hier in die Schule kommt. Ich werde weiter hierher kommen.
Und das, obwohl der bayerische Kultusminister Michael Piazzolo Bayerns Schulleiter ermuntert hatte, bei unentschuldigtem Fehlen Verweise gegen Schüler auszusprechen und notfalls sogar Bußgelder gegen Eltern zu verhängen. Trotzdem gingen bayernweit rund 60.000 Demonstranten auf die Straße, darunter 5.000 bei einer Kundgebung in Augsburg, an der auch Claudia Roth und Katrin Göring-Eckardt von den Grünen teilnahmen. Einige bayerische Firmen und Geschäfte hatten ihren Beschäftigten erlaubt, während der Arbeitszeit mitzudemonstrieren. In München allerdings war Fridays for Future vor allem eine Schüler- und Studentendemo.
Das waren Eindrücke von Sebastian Engelbrecht, Axel Schröder, Vivian Leue und Michael Watzke. Und nicht nur in Deutschland, sondern weltweit sind heute Menschen auf die Straßen gegangen. Denn am kommenden Montag findet der Klimagipfel der Vereinten Nationen in New York statt. Und so wird folgerichtig heute auch dort demonstriert, unter anderem mit der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg. Unser Korrespondent Thilo Kössler beobachtet das für uns in New York. Herr Kössler, was ist denn Greta Thunbergs Botschaft?
Ja, die zentrale Botschaft von Greta Thunberg hat sie in einem Video bereits vorab verbreitet, das man kannte, gemeinsam mit einem Videoaktivisten George Monbiot. Die Botschaft besteht im Grunde, Frau Rode, aus drei Worten.
We need to protect, restore and fund.
Also, protect, restore, refund, schützen, sofort umstellen von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare, um das Klimaziel von nicht mehr als 1,5% Erderwärmung vielleicht doch noch zu erreichen. Restore, wiederherstellen, das ist die These, dass man Naturschutz und die Kraft der Natur gewissermaßen für den Klimaschutz nutzen kann. Und fund schließlich, das ist die finanzielle Unterstützung für Länder, die sich die schnelle Umstellung weg von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energieträger nicht so ohne weiteres leisten können. Und natürlich die zentrale Botschaft von Frau Thunberg ist natürlich, redet nicht mehr, sondern tut endlich was. Und zwar jetzt. Und diese Botschaft, die kam an. Die Demonstranten haben immer wieder darauf Bezug genommen. Sie haben ihre Projekte vorgestellt zum Gewässerschutz, zum Artenschutz, zu einer nachhaltigen Landwirtschaft. Und Greta Thunberg ist für viele wirklich eine Lichtgestalt. Ein 9-jähriges Mädchen hat mir gesagt, Greta, das ist mein Vorbild, das ist mein Idol.
Sie selbst waren ja bei der Demo. Wer war da noch so da?
Also es war natürlich zunächst mal wirklich eine Schülerdemo. Die Stadt New York ist wieder mal mit einem guten Beispiel vorangegangen und hat den 1,1 Millionen Schülern in New York City freigegeben. Den Lehrern aber nicht und ganz viele haben sich nicht daran gehalten. Sie sind trotzdem gekommen und zwar zum Teil in Klassenstärke. Aber das macht eben deutlich, Frau Rode, dass es in diesem Land immer noch eine sehr, sehr schwierige Debatte ist, diese Debatte über den Klimaschutz. Die politische Debatte ist ideologisch aufgeheizt und sie verläuft, wie so vieles in diesem Land, entlang der Parteigrenzen. 94% der Demokraten halten den Klimawandel für eine ernste Bedrohung, aber nur 19% der konservativen Republikaner. Und da ist es schwierig für die Lehrer, zwischen dieser aufgeheizten politischen Debatte und den mittlerweile ja nun unstrittigen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu einem neutralen Kurs in ihrem Unterricht zu finden. Für viele ist der Klimawandel in diesem Land immer noch eine Glaubensfrage, auch wenn Greta Thunberg sagt, die Zeiten müssten eigentlich längst vorbei sein.
Hierzulande haben ja viele den Eindruck, dass die Amerikaner weniger wissen über den Klimawandel, eben auch, weil die Klimawandelleugner wie Trump so viel Einfluss haben. Was ist Ihr Eindruck, nachdem Sie mit jungen Menschen dort gesprochen haben?
Also mein Eindruck ist, dass eben die Schüler, die hier mit dabei waren, dem ganz viele Informationen entgegenhalten. Das konnte man schon an den Initiativen erkennen, die ich schon genannt habe. Sie erzählen sehr routiniert und sehr kenntnisreich von der Vernetzung der Welt, von den verzweigten Folgen des Klimawandels für den Gewässer, den Artenschutz, für Flora, Fauna. Und nicht nur die Politiker geraten zunehmend unter Druck, jetzt wirklich glaubwürdig die Initiative zu ergreifen und etwas zu tun, sondern auch die großen Konzerne und Unternehmen nehmen natürlich diese Massen wahr, die da auf den Straßen sind. Es ist kein Zufall, dass zum Beispiel Amazon einen Tag vor dieser Demonstration bekannt gegeben hat, die Fahrzeugflotte für den Versand umzustellen auf elektrische Versorgung. Kurzum, man hat das Gefühl, dass spätestens mit diesem Tag, vielleicht noch mit dem Jugendgipfel morgen der Vereinten Nationen und dann mit dem Climate Action Summit am Montag mit lauter Staats- und Regierungschefs, dass diese Klimadebatte wirklich angekommen ist in diesem Land.
Thilo Kössler war das live aus New York. Besten Dank. Und um 23.34 Uhr kommen wir zu den aktuellen Kurzmeldungen des Tages. Der Bundesrat hat heute eine Reihe von Gesetzesinitiativen gestartet und abgestimmt über bereits vom Bundestag beschlossene Vorhaben. Unter anderem ging es um heimliches Unter-den-Rock-Fotografieren und um Schwarzfahren. Dirk Rodenkirch.
Bisher ist das Bus- und Bahnfahren ohne Ticket eine Straftat. Damit schieße der Rechtsstaat mit Kanonen auf Spatzen, so der Berliner Justizsenator Behrendt. Das Schwarzfahren sollte zur Ordnungswidrigkeit herabgestuft werden, so der Antrag. Derzeit werde der Schwarzfahrer härter bestraft als der Autofahrer, der zu schnell fahre und Menschen gefährde. Der begehe nämlich nur eine Ordnungswidrigkeit. Strenger verfolgt werden soll dagegen das sogenannte Upskirting, das unter den Rock fotografieren soll, unter Strafe gestellt werden. Dazu haben 7 Länder Initiativen im Bundesrat gestartet. Vorgesehen sind etwa Geldstrafen oder bis zu 2 Jahre Gefängnis. Die Zahl der Fälle, in denen Unbekannte heimlich den Intimbereich von Frauen und Mädchen fotografieren oder filmen, habe eine neue Dimension erreicht. Die Betroffenen sollen per Gesetz besser geschützt werden. Beschäftigt hat sich die Länderkammer auch mit einem Antrag, das Rauchen in Autos zu verbieten, wenn Kinder oder Schwangere mitfahren. Laut Schätzungen werden rund 1 Million Minderjährige in Deutschland beim Autofahren dem Tabakrauch ausgesetzt.
Gut 6 Wochen vor dem geplanten Brexit haben sich Brüssel und London auf weitere Gespräche verständigt. Holger Roman.
Man habe über den Stand der Dinge gesprochen, was die künftigen Beziehungen betrifft, sowie über Ansätze zur Vermeidung einer harten Grenze auf der irischen Insel. Mehr war von EU-Seite über den Inhalt der Verhandlungen nicht zu erfahren. Dafür wird in der kurzen Erklärung die Mahnung wiederholt, die die Kommission den Briten bereits Anfang der Woche nach dem missglückten Besuch von Premier Johnson in Luxemburg ins Stammbuch geschrieben hatte, dass man nämlich mit Blick auf die knappe Zeit möglichst bald eine funktionierende und juristisch verbindliche Lösung brauche, die mit dem Austrittsvertrag kompatibel sei. Immerhin, seit gestern liegen erstmals Dokumente auf dem Tisch, in denen die Änderungswünsche der neuen britischen Regierung skizziert sind. Aus EU-Sicht reichen diese Ideenpapiere aber noch nicht, um auf die strittige Backstop-Klausel zu verzichten. Ungeachtet dieser nüchternen Analyse klang der britische Brexit-Minister Barclay nach dem Treffen mit Barnier fast euphorisch. Es gebe das gemeinsame Ziel, einen Deal zu erreichen. Die Verhandlungen seien ernsthaft und man gehe mit Schwung voran. EU-Diplomaten dagegen sehen eine Einigung noch in weiter Ferne und befürchten, dass man in London auf einen Showdown beim EU-Gipfel am 17. Oktober spekuliert.
Der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio ist aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten ausgestiegen. Antje Passenheim.
De Blasio erklärte: Ich denke, dass ich zum Vorspiel dieser Wahlen beigetragen habe, was ich konnte. Es ist ganz klar, die Zeit ist noch nicht reif für mich. Er konzentriere sich jetzt weiter auf seine Arbeit als New Yorker Bürgermeister. Dort stehe er weiter für eine demokratische Partei, die sich hinter die arbeitende Bevölkerung stelle. Er sehe Chancen für seine Partei, die Wahlen im kommenden Jahr gegen Präsident Trump zu gewinnen. De Blasios Rückzieher aus dem Bewerberfeld war längst erwartet worden. Selbst in seiner eigenen Partei hatten ihn viele dafür kritisiert, dass er überhaupt angetreten war. Der 58-Jährige war vor 2 Jahren zum 2. Mal als Bürgermeister der Metropole wiedergewählt worden. Er hat freie Krippenplätze in New York eingeführt, den Mindestlohn auf $15 angehoben, die Reichensteuer umgesetzt. Doch der fast 2 Meter große Bürgermeister mit dem Spitznamen Big Bird, großer Vogel, kämpft stets mit seinen Beliebtheitswerten. Nach de Blasios Ausscheiden aus dem Präsidentschaftsrennen sind nun noch 19 Demokraten dabei, die Trump im kommenden Jahr herausfordern wollen. In Umfragen führt dabei der frühere Vizepräsident Joe Biden, gefolgt von der Senatorin aus Massachusetts Elizabeth Warren.
In Washington streiten Republikaner und Demokraten unterdessen weiter darüber, was der amerikanische Präsident Donald Trump einem ausländischen Staatsoberhaupt versprochen hat oder auch nicht. Thorsten Teichmann.
Es ist der nächste Machtkampf in Washington. Zwischen den US-Demokraten, die klagen, die Trump-Administration verstoße gegen die Verfassung und hindere den Kongress daran, seine Kontrollaufgaben wahrzunehmen, und Präsident Trump, der seinen Gegnern schlicht Schikane vorwirft. Alles dreht sich um den Bericht eines Mitarbeiters der Geheimdienste an einen Ombudsmann. Die Washington Post hatte zuerst darüber berichtet. Der Mitarbeiter sei alarmiert gewesen. Es geht um ein Gespräch zwischen Präsident Trump und einem ausländischen Staatsoberhaupt in diesem Sommer. Trump soll dabei ein Versprechen gemacht haben. Der Ombudsmann hatte die Informationen offenbar als so schwerwiegend eingeschätzt, dass er sie an den amtierenden Geheimdienstdirektor McGuire weitergab. Und jetzt kommt der Knackpunkt. McGuire hätte innerhalb einer Frist den Kongress informieren müssen. Die Demokraten sagen, das Justizministerium und das Weiße Haus hätten es verboten und damit die Arbeit der Abgeordneten behindert. Beide Seiten streiten über das Verfahren. Völlig unklar ist, was tatsächlich im Gespräch des US-Präsidenten mit einem ausländischen Staatsoberhaupt passiert ist. Trump textete, es sei dumm anzunehmen, er würde mit einem fremden Politiker irgendwelche uneingemessenen Dinge besprechen.
Und damit schauen wir auf die Börse. In New York steht der Dow Jones bei 26.935 Punkten. Was die deutsche Börse in dieser Woche bewegt hat, fasst Volker Hirt zusammen.
Angriff auf saudische Ölraffinerien. Am Anfang der Woche der Ölschock. Zeitweise zog der Ölpreis um 20% an. Der DAX blieb gelassen. Dann der Zinsschritt der amerikanischen Notenbank. Die Aktienhändler quittierten es mit Achselzucken. Das ist das, was man einen robusten Markt nennt. Am Ende lag der DAX ziemlich genau auf dem gleichen Niveau wie zu Wochenbeginn. Heute hätte nochmal Bewegung reinkommen können, schließlich war ja sogenannter Hexensabbat. Da enden Termine für Optionen und Futures, Optionen auf einzelne Werte oder auch auf die großen Indizes. Manche wetten auf fallende, andere auf steigende Kurse. Um da kurz vor Ende der Spekulationszeit noch ein bisschen nachzuhelfen, werden je nach Wette Werte gekauft, um die Kurse zu heben, oder kräftig verkauft, um Werte zu drücken. Aber auch heute kaum Bewegung im DAX. Klare Gewinner gab es trotzdem bei all den Unternehmen, die auf erneuerbare Energien setzen. Der Weltklimatag mit Fridays for Future-Demos weltweit machte es möglich. Die Papiere von Nordex, Hersteller von Großwindanlagen, stiegen um 7%. SMA Solar baut Sonnenenergieanlagen und gewinnt gut 5%. Im Sog dieser Aktien dürfen sich auch RWE-Anleger freuen. Der Energieriese ist der Sieger im DAX mit einem Plus von über 2,5%. Das Indexschwergewicht Deutsche Telekom macht mal wieder von sich reden. Es gibt Gerüchte, dass sich der Konzern die Rechte für die Fußball-Europameisterschaft 2024 sichern möchte. Die Aktie bewegt sich stets schwerfällig wie ein Öltanker. Die Meldung verhilft der ehemaligen Volksaktie aber immerhin zu einem Plus von fast 1%.
Hubertus Heil will Arbeitnehmer besser vor Krisen schützen, zum Beispiel dadurch, dass das Kurzarbeitergeld einfacher eingesetzt werden kann und auch mit Weiterqualifizierungen verbunden wird. Bis Ende Oktober will der Bundesarbeitsminister einen Gesetzentwurf dazu vorlegen. Allerdings ist offen, ob die Union da auch mitgehen wird, denn die Pläne gehen über den Koalitionsvertrag hinaus. Kilian Pfeffer mit den Einzelheiten.
Es gibt einen Satz, den hat Arbeitsminister Hubertus Heil während seiner Gespräche mit Bürgerinnen und Experten in den vergangenen 12 Monaten ständig gehört. Nämlich den Satz, es wird immer viel geredet, aber es ändert sich nichts. Man kann Hubertus Heil durchaus glauben, dass ihn dieser Befund stört.
Ich will, dass wir nicht nur reden, ich will, dass wir handeln.
Der Minister hat mit vielen Menschen in Deutschland gesprochen bei seinem sogenannten Zukunftsdialog. Schon allein das kam gut an, wie heute deutlich wurde.
Ich habe das als sehr auf Augenhöhe erlebt.
Er nimmt das tatsächlich ernst, was wir da vorbringen.
Hat auch vertrauensvolle Atmosphäre geschaffen. Ich denke, es ist durchweg bei uns positiv angekommen.
So dass ich beschwingter rausging, als ich reingegangen bin.
Es sind viele Vorschläge, die Heil und sein Ministerium aus diesen Gesprächen erarbeitet haben. Insgesamt 36. Zum Beispiel hat Heil für Ende Oktober einen Entwurf für ein Gesetz mit dem Namen Arbeit von morgen angekündigt. Angesichts einer drohenden Rezession soll Kurzarbeit wieder möglich sein.
Aber wo immer es geht, wollen wir das stärker mit Qualifizierung verbinden. Weil wir den konjunkturellen Einbruch auf der einen Seite sehen, aber den strukturellen Wandel auf der anderen Seite.
Soll heißen, Arbeitnehmer sollen gleichzeitig für die Digitalisierung und neue Technologien fit gemacht werden. Weitere Vorschläge, eine Ausweitung von persönlichen Arbeitszeitkonten. Die Idee dabei, Überstunden, Mehrarbeit oder nicht genutzter Urlaub werden eingezahlt und können später verwendet werden. Etwa für die Betreuung und Pflege von Angehörigen oder für eine Weiterbildung. Auch die Hartz-IV-Sanktionen sollen verändert werden. Man müsse sich ernsthaft fragen, so Heil, ob das Prinzip, Menschen unter Generalverdacht zu stellen, richtig sei.
Oder ob es nicht vielmehr darum geht, Menschen mehr zu ermutigen, sie zu stärken und ihnen zu helfen. Und deshalb werden wir beispielsweise dafür sorgen, dass es keine Sanktionen mehr gibt, die in die Kosten der Unterkunft eingreifen können.
Sprich, niemand soll mehr Angst haben, sein Haus oder seine Wohnung zu verlieren, wenn er arbeitslos wird. Das Kindergeld soll mit dem weniger verbreiteten Kinderzuschlag zusammengeführt und die Beantragung erleichtert werden. Auch das mobile Arbeiten von zu Hause aus soll leichter möglich werden. Mit all diesen Vorschlägen will Heil eine ganz generelle Botschaft senden. Es gehe
um neue Arbeit, um neue Sicherheit, aber auch um neue Zuversicht.
Doch wie zuversichtlich kann man eigentlich sein, dass tatsächlich gehandelt und nicht nur geredet wird? Die Union ist zwar bereit, über manche der Vorschläge zu sprechen, bei anderen aber noch nicht mal das. Zum Beispiel beim Thema Homeoffice. Unionsfraktionsvize Peter Weiß kritisiert, Heils Initiative sei nicht mit der Union abgestimmt und eher für die eigene Partei gedacht.
Kilian Pfeffer berichtete. Pavel Ustinov wurde zu 3,5 Jahren Straflager verurteilt, weil er während einer Demo angeblich einen Polizisten verletzte. Jetzt hat ein Gericht in Moskau aber angeordnet, den Schauspieler freizulassen. Und das ist schon der zweite Fall binnen kurzer Zeit, bei dem massive Proteste Wirkung gezeigt haben. Tilko Gries berichtet.
Pavel Ustinov kann das Gefängnis verlassen. Der 23-jährige Schauspieler hat allerdings Auflagen bekommen. So muss er den Behörden anzeigen, wo er sich aufhält und darf nicht verreisen. Seine Mutter sagte Journalisten: Ich denke, das ist unser gemeinsamer Sieg. Allen ein großes Dankeschön, die sich an der Verteidigung meines Sohnes Pavel beteiligt haben, die ihn für tatsächlich unschuldig halten, für ein Opfer all dieser heutigen Umstände bei uns im Land. Die Entscheidung muss als Folge des öffentlichen Drucks interpretiert werden, der seit dem Urteilsspruch am Montag entstanden war. Schauspielkollegen, Geistliche, Journalisten, Lehrer und etliche mehr hatten in sozialen Netzwerken Botschaften und offene Briefe mit der Forderung nach Freilassung veröffentlicht. Eine Petition verzeichnete Zehntausende Unterstützer. Es gebe keine Belege für ein schuldhaftes Verhalten des Verurteilten. Ustinov war verurteilt worden, weil er bei seiner Festnahme am Rande einer Demonstration Gewalt gegen einen Nationalgardisten ausgeübt haben soll. In einem Video, das den Ablauf seiner Festnahme zeigt, ist jedoch vielmehr zu sehen, wie sich Ustinov nicht wehrt und Polizisten ihn verprügeln. Als der öffentliche Druck stieg, reagierte auch die Staatsmacht. Selbst die Staatsanwaltschaft, die vor wenigen Tagen noch eine viel höhere Haftstrafe gefordert hatte, plädierte nun auf Hafterleichterungen. Mit der Entscheidung heute ist das Gerichtsverfahren jedoch noch nicht abgeschlossen. Über die Berufung soll am kommenden Donnerstag entschieden werden. Ustinovs Anwalt Anatoli Kucherena erklärte: Ich halte diese Entscheidung für gerecht. Es gibt keine Grundlage, dass Pavel weiter in Haft bleibt. Ustinov ist allerdings nur einer der in den vergangenen Wochen Verurteilten. Andere Urteile, die angesichts fehlender Schuld ebenfalls als willkürlich bezeichnet werden müssen, bleiben von der Entscheidung heute unberührt.
Tilko Gries berichtete. Im Bundestag ist es zu voll und es droht ja noch voller zu werden. Deshalb fordern Staatsrechtler in einem offenen Brief, den Bundestag zu verkleinern. Und was sie genau vorschlagen, sagt Stefan Dietjen.
Professors for Future hätte man den Aufruf an diesem Tag auch überschreiben können. Die Sorge um Arbeitsfähigkeit und Akzeptanz des Bundestages, kurz um die Zukunft des Parlamentarismus, bewegt die 100 habilitierten Juristen in ihrem offenen Brief an den Deutschen Bundestag. Mit 709 Abgeordneten sei er um mehr als 100 Mitglieder größer als im Bundeswahlgesetz vorgesehen. Die Übergröße beeinträchtige das Funktionieren des Parlaments und verursache unnötige Zusatzkosten.
Da muss man sich Sorgen machen. Es sollte nicht so sein, dass das wichtigste Organ in unserem Staat, was seine Größe anlangt, bestimmt wird durch wahlrechtliche Zufälle. Das sollte nicht sein.
Sagt der Berliner Staatsrechtslehrer Christian Pestalozza, einer der Erstunterzeichner und Mitinitiatoren des Appells, dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio, und verweist damit auf den komplizierten Zusammenhang zwischen Ausgleichs- und Überhangmandaten, die nach den letzten Wahlen für die Aufblähung des Bundestages gesorgt haben. Je nach Ergebnis könnte der nächste Bundestag nach einer Neuwahl sogar auf mehr als 800 Abgeordnete anwachsen. Das Problem ist indes auch im Bundestag selbst seit langem anerkannt. Sein damaliger Präsident Norbert Lammert hatte deswegen schon in der vergangenen Wahlperiode immer wieder eine Reform des Wahlrechts angemahnt. Eine Kommission aus Vertretern aller Fraktionen diskutierte bis in dieses Frühjahr über verschiedene Vorschläge, eine Begrenzung der Ausgleichsmandate, eine Verringerung der Zahl der Wahlkreise, Veränderungen am komplizierten Verfahren, mit dem in mehreren Schritten Erst- und Zweitstimmen sowie Ergebnisse in den Bundesländern in Mandate umgerechnet werden, wurden diskutiert. Keiner der Vorschläge aber fand die nötige Akzeptanz, weil mal die Union, mal die SPD oder die kleineren Parteien Nachteile für sich fürchteten. Es gibt keinen Konsens, musste ein frustrierter Wolfgang Schäuble im März bekennen. Die Staatsrechtslehrer wollen nun nicht nur neuen Reformdruck auf das Parlament machen, sondern bieten auch Beratung an. Aber auch Mitinitiator Christian Pestalozza muss gestehen:
Es sind in dem Appell keine inhaltlichen Vorschläge gemacht, weil natürlich jeder Staatsrechtslehrer, so wie auch die die meisten Politiker unterschiedliche Vorstellungen haben über die Art und Weise, wie so etwas erreicht werden sollte.
Damit geht es den Staatsrechtslehrern am Ende auch nicht anders als den Abgeordneten selbst. Zumindest rechnerisch. Immerhin könnte eine neue Koalition in Zukunft eine neue Chance zur Parlamentsreform haben. Selbst für tiefgreifende Reformen des Wahlrechts genügt eine einfache Mehrheit im Bundestag, weil nur abstrakte Wahlrechtsgrundsätze in der Verfassung verankert sind. Auch das wird von manchen Staatsrechtslehrern indes mit Sorge gesehen, weil hier auch ein Einfallstor für rein parteipolitisch motivierte Veränderungen im Interesse knapper Mehrheiten liegen könnte.
Staatsrechtler fordern in einem offenen Brief eine Wahlrechtsreform, um den Bundestag kleiner zu machen. Das waren Informationen von Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio. In Afghanistan sind bei einem Anschlag in der Nähe eines Krankenhauses mindestens 39 Menschen getötet worden und 140 verletzt. Nachdem die Friedensgespräche zwischen den Taliban und den USA Anfang des Monats gescheitert sind, verüben die Extremisten wieder vermehrt Anschläge. Aber auch die USA und die afghanische Armee kämpfen weiter, setzen dabei unter anderem Drohnen ein, was auch immer zivile Opfer zur Folge hat. Über die Lage eine Woche vor der Wahl berichtet Silke Dietrich.
Kurz bevor die Ernte für die Pinienkerne losging, hat der Gouverneur von Nangarhar im Osten von Afghanistan einen Brief erhalten. Geschrieben von einem Dorfältesten. Wir wollen rund 200 Leute anstellen, damit sie die Kerne schälen können. Das Geschäft mit Pinienkernen läuft gut. Bis zu 23.000 Tonnen werden mittlerweile jährlich in Afghanistan produziert. Rund 800 Millionen US-Dollar bringt der Export über einen Luftkorridor mit China ein. Aber in Nangarhar ist das Geschäft bedroht. Hier kämpfen die USA und die afghanischen Streitkräfte vor allem gegen den sogenannten Islamischen Staat. Auch mit Luftangriffen. Am Mittwochabend, als die Arbeiter gerade fertig waren, soll eine US-Drohne gefeuert haben. 30 Zivilisten seien dabei getötet worden, mehr als 40 wurden verletzt, sagen die Behörden aus der Provinz. Die Nachrichtenagentur Reuters hat nun in Nangarhar mit Anwohnern gesprochen. Dieser Angriff ist ein absolutes Desaster, sagt Kudatula. So viele Arbeiter haben mit ihrem Leben bezahlen müssen. Und es war ja nicht das erste Mal. Wir haben das in den letzten Jahren oft erleben müssen hier. Wir fordern von der afghanischen Regierung, dass die Täter vor Gericht gebracht werden. Die USA haben den Angriff bestätigt. Sie hätten Kämpfer des Islamischen Staates treffen wollen und dies auch getan. Es werde nun noch untersucht, ob es zu sogenannten kollateralen Schäden gekommen sei. Der amtierende Präsident in Afghanistan, Ashraf Ghani, ist gerade auf Wahlkampftour in Nangarhar unterwegs. Er will am Samstag in einer Woche wieder zum Präsidenten von Afghanistan gewählt werden und spricht den Opferfamilien sein Beileid aus. Ich trauere mit ihnen, sagt er. Nach den Wahlen wird es eine fundamentale Reform in allen Sicherheitseinheiten geben. Die Afghanen fragen sich allerdings, warum das nicht schon während seiner Amtszeit passiert ist. Daten der Vereinten Nationen zeigen, dass durch Luftangriffe im Jahr 2018 mindestens 400 Zivilisten getötet wurden. In den ersten 6 Monaten dieses Jahres, so die UN, wurden mehr Zivilisten durch Luftangriffe der USA und andere militärische Einsätze der Regierungstruppen getötet, als durch Anschläge und Angriffe der Taliban. Der politische Analyst Wahid Mosdar sagte in einem Fernsehinterview, dass viel zu wenig über die Opfer von US-Angriffen in den internationalen Medien berichtet würde. In den letzten 18 Jahren, was haben die USA getan in Afghanistan? Sie haben mehr als 500.000 Afghanen getötet in der Zeit, sagt er. Aber darüber redet keiner. Alle beschweren sich über die Taliban, aber kaum einer redet über die vielen zivilen Opfer in unserem Land. Dabei haben die Taliban auch gerade nach den gescheiterten Verhandlungen mit den USA ihre Attacken erhöht.
In einer Woche wählen die Menschen in Afghanistan einen neuen Präsidenten. Und bislang ist kein Frieden in Sicht, hat Silke Dietrich beobachtet. Damit kommen wir jetzt zur Presseschau. Dietmar Reiche hat schon mal gelesen, was die Zeitungen von morgen kommentieren. Da geht es an erster Stelle um das Klimapaket der Bundesregierung.
Ja, und vor allen Dingen, wie die Klimaziele für das Jahr 2030 erreicht werden sollen. Die Passauer Neue Presse findet es richtig, dass die Bundesregierung auf einen sanften Übergang setzt. Wer die Kosten zu schnell in die Höhe schraubt, Kreuzfahrtschiffe und Verbrennungsmotoren sofort in den Orkusverband und auch sonstige Verbotswünsche von heute auf morgen befriedigt, der würde Arbeitsplätze vernichten, ganze Wirtschaftszweige lahmlegen und weniger gut verdienende Menschen überfordern. Nach Ansicht der Frankfurter Rundschau ist die Große Koalition gegenüber Lobbyinteressen eingeknickt. Was vor allem fehlt, ist ein konsequenter Abbau der klima- und umweltschädlichen Subventionen, darunter das Dieselprivileg und die Pendlerpauschale. Die Süddeutsche Zeitung formuliert es anders. Das Klimapaket steht nicht in einer Reihe mit den großen Aufbrüchen in der jüngeren Geschichte, etwa der neuen Ostpolitik von Willy Brandt oder der Arbeitsmarktagenda von Gerhard Schröder. Damals waren die Regierungsspitzen mutig genug, auch bei schwindenden Mehrheiten für ihre Überzeugungen zu streiten. Die Große Koalition hat diesen Anspruch nicht. Das Straubinger Tagblatt kritisiert die Vielzahl der Einzelmaßnahmen. Ob damit wie versprochen die Einhaltung der Klimaschutzziele für das Jahr 2030 gelingt, ist fraglicher denn je. Es ist eine Einigung, die zu dieser großen Koalition passt. Spät, chaotisch, kleinteilig. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung geht auf die geplante Bepreisung von CO2 näher ein. Der Preis für Kohlendioxid soll sich an einen festgelegten Korridor halten. Nicht allein die Menge wird dadurch vorgegeben, die ausgestoßen werden darf, sondern auch die Preisbildung. Der Mannheimer Morgen ist skeptisch, ob die Menschen ihr Verhalten ändern. Zwar bekommt das klimaschädliche Kohlendioxid einen Preis, der nach und nach steigen soll, aber werden die Menschen das auch merken? Zweifel sind berechtigt. Keiner der beschlossenen Schritte hat das Potenzial, nachhaltig das Denken und Handeln der Bevölkerung in neue Bahnen zu steuern. Dabei wäre sie dazu bereit. Der Münchner Merkur lobt, die Bundesregierung beherzigt zwei wichtige Grundsätze. Die Einzelmaßnahmen müssen anpassbar sein, sie müssen regelmäßig überprüft werden und, noch wichtiger, Klimaschutz kann nicht gegen Wirtschaft und Wachstum funktionieren, sondern muss zum Innovationstreiber werden. Die Lübecker Nachrichten zeigen sich enttäuscht. Weder von der Mehrwertsteuersenkung bei der Bahn noch vom geplanten Ölheizungsverbot oder dem Einstieg in den Emissionshandel für den Verkehrs- und Gebäudebereich sind bedeutende Einspareffekte bei CO2-Emissionen zu erwarten.
Das war die Presseschau von Dietmar Reiche und das war der Tag im Deutschlandfunk. Hier gibt es noch die National- und Europahymne zum Mitsummen, danach die Nachrichten. Ich bin Stefanie Rode, kommen Sie gut durch die Nacht.